Deutschlandfunk.
Das Ebola-Virus breitet sich gerade aus in der Demokratischen Republik Kongo und auch aus Uganda werden Fälle gemeldet. Virologe Stefan Becker sagt:
Im Kongo läuft gerade eine humanitäre Katastrophe und darüber mache ich mir sehr Sorgen.
Kinderärztin Jenny Dörnemann war schon bei Ebola-Ausbrüchen vor Ort und weiß, wie schwer es vor allem Kinder haben.
Manche Kinder müssen von ihren Eltern getrennt werden. Wir kommen dann zu den Kindern und sind in unseren Ganzkörperschutzanzügen, können also noch nicht mal nonverbal so Trost spenden, wie wir das möchten.
Wie wird den Menschen vor Ort bei einem Ebola-Ausbruch geholfen? Und wie weit kann sich das Virus ausbreiten?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Was bedeuten die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne ganz konkret? Das wollen wir hier bei Unboxing News wissen. Es ist Mittwoch, der 20. Mai 2026 und wir produzieren unsere Folge um 15.30 Uhr. Immer mehr Verdachtsfälle, immer mehr Todesfälle. Wie schnell und heftig sich das Ebola-Virus gerade im Osten der Demokratischen Republik Kongo ausbreitet, wird in den letzten Tagen immer klarer.
In der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika ist erneut das Ebola-Virus ausgebrochen.
Heute gab die Weltgesundheitsorganisation bekannt, dass es bereits mehr als 500 Verdachtsfälle gebe und mindestens 130 Menschen am Virus gestorben sind.
Die Gesundheitsorganisation hatten wegen des Ausbruchs dort und auch im benachbarten Uganda eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen.
Es ist bereits der 17. Ebola-Ausbruch im Kongo seit 1976.
Das Problem: Es gibt kein Medikament und auch keinen passenden Impfstoff gegen den Virusstamm, der sich gerade ausbreitet. Dazu kommt, die Gesundheitsversorgung in der Demokratischen Republik Kongo ist sowieso schon schlecht, die betroffene Region Ituri im Osten des Landes schwer erreichbar und dort gibt es auch immer wieder Angriffe bewaffneter Milizen. Was bedeutet so ein Ausbruch für die Menschen vor Ort? Sie kann es sagen.
Ich bin Jenny Dörnemann, arbeite zurzeit als Kinderärztin an der Universitätsklinik in Dresden und war mehrere Male für Ärzte ohne Grenzen in Ebola-Gebieten im Einsatz.
2014 ist Jenny als medizinische Teamleiterin in einem Kinder- und Geburtshilfekrankenhaus in Sierra Leone in Westafrika. Eigentlich ist ihr Einsatz erstmal kein Einsatz gegen Ebola.
Wir haben Kinder mit Malaria behandelt, mit Lungenentzündung, mit Durchfall. Wir haben schwere Geburten begleitet, haben Kaiserschnitte durchgeführt. Und in diese Situation hinein, in meinem Einsatz, kam dann Ebola. Das heißt, ich war gar nicht für Ebola, für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz, sondern ja, in meinem Job als Kinderärztin. Und wir haben dann versucht, die normale medizinische Versorgung so gut wie möglich aufrechtzuerhalten, haben aber gleichzeitig im Ort ein Ebola-Behandlungszentrum aufgebaut, um die Patienten mit Ebola zu isolieren und medizinisch behandeln zu können.
Ja, wie müssen wir uns das denn vorstellen? Das heißt, Menschen mit Symptomen sind dann plötzlich auch zu euch gekommen oder ihr hattet die Nachricht bekommen, dass das jetzt passieren wird? Wie habt ihr davon erfahren?
Wir haben erfahren von dem Ebola-Ausbruch dadurch, dass wir Nachricht bekommen haben aus dem Nachbarland Guinea. Dort waren Ärztinnen und Ärzten aufgefallen, dass Menschen eine Erkrankung hatten, die sie als mysteriös bezeichneten, die dem Lassa-Fieber, was es dort in der Gegend gibt, sehr ähnlich ist. Aber viel mehr Menschen starben an der Erkrankung, als wir es vermutet hätten, wenn es sich um Lassa-Fieber gehandelt hätte. Und daraufhin hat sich dann ein Team aus unserer Klinik, was erfahren ist im Umgang mit viralen hämorrhagischen Fiebern, auf den Weg gemacht, haben Proben entnommen, die sind analysiert worden und wir wussten dann, dass wir es mit Ebola zu tun hatten.
Okay, das heißt, ihr konntet euch darauf vorbereiten.
Richtig. Und trotzdem ist es sehr schwierig bei jedem einzelnen Patienten, der sich dann an uns wendet, weil die ersten Anzeichen einer Ebola-Erkrankung sehr ähnlich sind mit Anzeichen von anderen, viel häufigeren und üblichen Infektionskrankheiten. Ein Kind mit Fieber kann Ebola haben, kann aber genauso gut Malaria oder eine Gehirnhautentzündung haben. Und es ist sehr, sehr schwierig, das in einem frühen Stadium voneinander zu unterscheiden. Dafür braucht man Labortests. Und wir hatten damals die Schwierigkeit, dass die Ergebnisse dieser Labortests erst mit mehreren Tagen Verzögerung vorlagen.
Okay, das heißt, können wir uns jetzt vorstellen, dass in der Demokratischen Republik Kongo Patientinnen und Patienten behandelt werden, von denen man noch nicht mal ganz genau weiß, was die haben?
Ja, und das ist schwierig, das auseinanderzuhalten. Man muss sehr sauber herausfinden, ob die Patienten, die sich dann vorstellen mit Fieber oder allgemeinen Krankheitssymptomen, ob die Kontakt hatten zu einem Patienten mit ähnlichen Symptomen. Und man versucht so gut wie möglich innerhalb einer medizinischen Einrichtung die Patienten mit Verdacht auf eine Ebola-Infektion zu trennen von bestätigten Ebola-Fällen und die wiederum zu trennen von Menschen mit anderen Infektionserkrankungen. Das ist unglaublich herausfordernd und schwierig, weil man sich ja auch in einem Ort meistens bewegt, wo es ja räumliche und logistische Einschränkungen gibt und man Behandlungszentren erstmal aufbauen muss.
Was brauchen denn die Menschen, die infiziert sind, am dringendsten?
Eigentlich bräuchten sie am dringendsten ein spezifisches Medikament gegen das Ebola-Virus. Und das ist halt im Fall des Virusstammes, der im Moment den Ausbruch auslöst im Kongo, nicht vorhanden. Es gibt kein gezieltes Medikament. Was man tun kann, ist dafür zu sorgen, dass es dem Patienten insgesamt ausreichend gut geht, dass der Körper selbst die Viruserkrankung so gut wie möglich bekämpfen kann. Das heißt, wir als Ärztinnen und Ärzte können dafür sorgen, dass der Flüssigkeitshaushalt des Patienten ausgeglichen ist, dass der Körper nicht noch Stress hat durch hohes Fieber, dass der Salzhaushalt, der Elektrolythaushalt ausgeglichen ist. Und wir können Infektionskrankheiten und andere Erkrankungen behandeln, die die Patienten zusätzlich zu Ebola noch mitbringen.
Jetzt bist du Kinderärztin. Wie herausfordernd ist denn das besonders für Kinder?
Ja, es ist ganz, ganz schrecklich, als Kind in einem Ebola-Behandlungszentrum stationär zu sein. Manche Kinder müssen von ihren Eltern getrennt werden, je nach Konstellation der Infektion in der Familie. Wir kommen dann zu den Kindern und sind in unseren Ganzkörperschutzanzügen, können also noch nicht mal nonverbal so Trost spenden, wie wir das möchten. Und Kinder, je nach Entwicklungsalter, können ja überhaupt nicht verstehen, was um sie herum vorgeht. Das ist eine ganz, ganz schlimme und für uns Behandlerinnen auch belastende Situation.
Wie war das denn für dich zu wissen, das ist halt auch einfach eine wirklich schwere Erkrankung und du bist da auch als Ärztin, wenn du in einem Ebola-Gebiet arbeitest, einfach dem ausgesetzt und könntest dich potenziell anstecken?
Ja, im Behandlungszentrum habe ich keine große Sorge, weil ich auf den Schutzanzug und die anderen Schutzmaßnahmen vertraue. Viel herausfordernder ist eben die normale Gesundheitsversorgung, solange man noch nicht weiß, ob der Patient, den ich gerade behandle, den ich vor mir habe, mit Ebola oder mit einer anderen Infektionskrankheit, die auch Fieber auslöst, infiziert ist. Und man muss sehr aufmerksam sein, seine Tätigkeit sehr sorgfältig ausführen, Schutzmaßnahmen beachten während der ganzen Zeit. Das ist wirklich eine medizinische Tätigkeit in höchster Anspannung.
Als Jenny in Sierra Leone und später in Guinea im Einsatz war, hat sich der Ebola-Stamm Zaire verbreitet. Gegen den gibt es mittlerweile einen Impfstoff und auch ein Medikament. Aber, wie Jenny auch eben gesagt hat, gegen den Bundibugyo-Stamm, der sich im Kongo ausbreitet, noch nicht. Das Virus ist sehr ansteckend. Aber anders als beim Coronavirus steckt man sich nicht über Aerosole in der Luft an. Wer mit einer Körperflüssigkeit wie Blut, Speichel oder Erbrochenem von einer kranken Person in Kontakt kommt, infiziert sich mit hoher Wahrscheinlichkeit. Er kann einschätzen, wie sich der Ausbruch entwickeln könnte.
Hallo, ich bin Stefan Becker, ich bin Virologe an der Universität Marburg.
Wenn Sie die aktuellen Nachrichten hören, Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo wahrscheinlich lange unentdeckt. Wie sehr beunruhigt Sie das?
Also ich mache mir wegen dieses Ausbruchs große Sorgen, vor allen Dingen wegen der Situation im Osten vom Kongo, nicht so sehr wegen der Situation hier in Deutschland. Hier in Deutschland, glaube ich, haben wir da kein großes Problem oder eigentlich gar kein Problem. Aber im Kongo läuft gerade eine humanitäre Katastrophe und darüber mache ich mir sehr Sorgen.
Ja, das heißt, vielleicht können Sie uns mal im Detail sagen, was denken Sie, womit rechnen Sie, wohin die Zahlen gehen, wie groß dieser Ausbruch noch wird?
Das kann ich nicht genau sagen. Sowas ist natürlich in solchen Ausbruchssituationen schwer vorherzusagen. Aber Was wir jetzt sehen an der Zunahmen von Fällen in den letzten Tagen, das lässt vermuten, dass wir noch sehr viel mehr Fälle sehen werden und dass der Ausbruch lange dauern wird, also Monate oder länger noch.
Ja, woran kann es eigentlich liegen, dass dieser Ausbruch offenbar erst relativ spät erkannt wurde?
Ich vermute, das liegt daran, dass die Situation im Kongo so ist, dass das Gesundheitssystem wahrscheinlich kaum noch existent ist und dass deswegen niemand die Diagnostik machen konnte, um zu sagen, dass die Erkrankten und die Gestorbenen dann Ebola erkrankt sind.
Ja.
Und das ist ja eine sehr wichtige Information dann, um überhaupt die Eindämmung von so einem Ausbruch in Angriff zu nehmen.
Was bedeutet der Notstand, den die WHO jetzt ausgerufen hat für diese Situation? Also was folgt daraus?
Das war sehr wichtig dafür, dass die Aufmerksamkeit auf diesem Ausbruch jetzt liegt und dass jetzt andere Länder da mit Hilfe reingehen können in diesen Ausbruch und dass die Länder insgesamt miteinander zusammenarbeiten. Also das ist ein wichtiges Signal gewesen von der WHO. Passt auf, da passiert jetzt gerade eine schwierige Situation.
Ja, ein US-Amerikaner und die Kontaktpersonen wurden ja aus dem Kongo nach Deutschland gebracht und werden an der Berliner Charité behandelt. Warum macht man sowas?
Das ist eine humanitäre Aktion. Also der Arzt, der hat im Kongo Patienten behandelt und hat sich dabei selbst angesteckt. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, ihn hier in Deutschland zu behandeln. Und deswegen finde ich es auch gut, dass man das anbietet. Wir sind in Deutschland sehr gut ausgerüstet dafür. Wir haben Sonderisolierstationen verteilt über das ganze Bundesgebiet. Und die können genau mit solchen Patienten sehr gut umgehen und sind geschult, auch mit solchen Patienten umzugehen. Und das ist wichtig, diese Schulung, weil man sich bei der Pflege und bei der Behandlung von den Patienten, wenn man nicht genau weiß, wie man das machen muss, dann auch leicht ansteckt. Aber dafür sind genau diese Sonderisolierstationen da und die können das. Und das haben wir in den letzten Jahren häufiger auch bewiesen, quasi, dass das geht. Also bei dem großen Westafrika-Ausbruch von Ebola 2013, 2014 hatten wir auch schon einige Kranke, also Patienten, hier nach Deutschland geflogen. Die sind hier dann behandelt worden und haben auch alle überlebt.
Ja, wir haben uns nur gefragt, wie kommt es denn, dass ausgerechnet ein US-Amerikaner dann nach Deutschland kommt? Liegt das irgendwie an der Flugstrecke oder wie wird das verteilt?
Ja, da gibt es verschiedene Argumente, die genannt werden. Eines ist, dass es schneller ist, hier nach Deutschland zu fliegen als in die USA. Das zweite ist, dass hier die Sonderisolierstationen eben sind und die auch eben gezeigt haben, dass sie sehr gut arbeiten. Es gibt da sicherlich noch weitere politische Argumente, die ich jetzt aber nicht genau kenne.
Dann lassen Sie uns noch mal bei dem Ausbruch bleiben. Eins der Probleme ist ja, dass es gegen die Variante, die da gerade sich verbreitet, keine Medikamente gibt und auch keinen Impfstoff. Könnte sich das denn schnell ändern?
Ja, Sie sagen das genau. Es ist nicht wirklich eine Variante, sondern es ist tatsächlich ein eigenes Virus. Das heißt Bundibugyo und es ist unterschiedlich zu dem Ebola, zwar nahe verwandt, aber ähnlich. Und wir haben tatsächlich keinen zugelassenen Impfstoff. Und das ist ein großes Problem. Jetzt muss man suchen, ob ein Impfstoff, der schon gegen Ebola-Virus zugelassen wurde, möglicherweise auch gegen dieses neue Isolat wirkt. Und dazu braucht man aber auch eine klinische Studie. Und diese klinischen Studien in diesen Ländern, in dieser Bürgerkriegssituation, ist natürlich extrem schwierig.
Mhm.
Und deswegen verzögert das einfach die Möglichkeit, dann irgendwie direkt einzugreifen. Ja. Und das Gleiche gilt auch für die Behandlung. Also es gibt Antikörper, die wirken gegen das Virus, das weiß man aus Tiermodellen, aber die sind noch nicht klinisch getestet. Und das ist dann genau das Gleiche wie mit dem Impfstoff. Die müssen jetzt nur noch klinisch getestet werden und das dauert dann einfach und verzögert dann die Antworten, die man geben kann auf diesen Ausbruch.
Ja, vielleicht können Sie uns da mal einen Einblick geben, was klinisch testen in so einem Moment denn eigentlich überhaupt heißt.
Ja, also die klinische Testung von neuen Medikamenten hat verschiedene Stadien. Das geht dann los mit einer Phase 1. Phase 2 ist dann mit mehr Patienten oder mit mehr Probanden. Phase 3 ist dann tatsächlich die Überprüfung im Ausbruchsgebiet jetzt hier für Vakzine, um dann zu testen, ob dieser Impfstoff wirklich auch schützt vor der Erkrankung. Und das sind dann auch große Studien mit mehreren hundert bis zu 1000 Probanden. Und die sind eben schwer durchzuführen.
Bedeutet das, man fährt in das Ausbruchsgebiet und impft?
Ja, im Prinzip ist das genau das, was Sie sagen. Aber es bedeutet auch, dass man diese Impfung extrem lange vorbereiten muss. Also man braucht dann die entsprechenden Protokolle, wie man das macht, die müssen genehmigt werden. Dann muss man in dem Land selbst eben versuchen, die Unterstützung zu bekommen. Das Land muss zustimmen. Und das sind alles Prozesse, die dauern einfach eine gewisse Zeit.
Versuchen Sie denn auch dann zu helfen jetzt vor Ort?
Ja, wir versuchen das. Also Mitarbeitende aus unserem Institut sind ausgebildet dafür, vor Ort auch zu helfen. Und wir sind in Kontakt mit dem Europäischen Mobilen Labor in Hamburg, an dem Bernhard-Nocht-Institut, die so ein Labor, ein mobiles Labor aufgebaut haben und die jetzt auch versuchen, in Kontakt zu treten mit dem mit WHO, mit der Europäischen Kommission und natürlich auch mit den Ländern Kongo und Uganda, um die Erlaubnis zu bekommen, da jetzt tatsächlich auch mithelfen zu dürfen.
Das heißt, was konkret würden Sie vor Ort dann machen?
Wir würden Diagnostik anbieten. Also, dass man also sagen kann, jetzt dieser Patient ist wirklich Ebola, ein Ebola-Patient und kein Malaria-Patient. Und das ist wichtig für die gesamte Nachverfolgung von Kontakten und für die Eindämmung dieses Ausbruchs.
Das war Unboxing News für heute. Ich bin Ilka Knigge, das Team der Folge, Mathis Dirkes und Alex Hart. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.